Freuen Sie sich mit mir auf einen fantastischen Autor, der viel über die Per Rodin-Serie erzählen kann. Von seinen Anfängen als Leser bis zum Einstieg als Romanautor und darüber hinaus. Was die Per Rodin-Serie ausmacht und worauf es ankommt, sagt uns Robert Corvus.
Ad Astra, der Podcast rund um Science Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus.
Ja, herzlich willkommen. Robert Corvus ist hier.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass die Verbindung geklappt hat hier. Und jetzt ganz zu Anfang, wie das immer so üblich ist, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer kommst du, was war und wie kamst du zu dem Interesse an Horror, Fantasy und Science Fiction? Wie kam das?
Ja, mein Name ist Robert Corvus und ich bin fast seit ich lesen kann, ein Fan von fantastischer Literatur. Zunächst mal war es Karl May davor, aber das ist, finde ich, auch durchaus eine Kontinuität, weil das ja auch Abenteuerliteratur ist. Und zu seiner Zeit, als Karl May das geschrieben hat, hat er ja auch über Länder und Völker geschrieben, die für seine Leser nicht erreichbar waren, also die wirklich Fantasieländer waren für sein Publikum. Inzwischen können wir natürlich um die Welt reisen und uns selbst diese Länder anschauen, aber die Science Fiction und die Fantasy, die bieten uns eben noch die Reise ins Unbekannte, wo es noch viel zu entdecken gibt, wo es Sense of Wonder gibt. Und deswegen ist das für mich etwas, was da auch zu dieser Entwicklung im Grunde passt, dass man sagt, man hat erst die Abenteuer bei Karl May gesucht und jetzt sucht man sie eben in fernen Welten. Das war dann für mich zunächst mal Conan, der Barbar. Das war so das, was Karl May abgelöst hat. Habe ich immer gerne gelesen dann in meiner Schulzeit. Und dann kam tatsächlich schon recht schnell Perry Rodin auf.
Was dann? Ja, das ist interessant. Das Interessante dabei ist natürlich, wie ging dann der Weg eigentlich zu dem Selberschreiben? Wie wurde man dann irgendwann sogar Autor für eigene Bücher? Zunächst mal, fangen wir damit an.
Bei uns, meine Schulzeit war so, meine Gymnasialzeit war durch die 80er durch eigentlich. Ich habe Abitur 1992 gemacht. Und das war die große Zeit der Fantasy-Rollenspiele in Deutschland. Das hat uns auch voll erfasst, also wir waren da voll mit dabei und hatten dann nachher einen festen Tag pro Woche, an dem wir nicht gespielt haben. Und die anderen sechs waren also verplant mit regelmäßigen Rollenspielrunden, bei denen ich teilweise eben auch Spielleiter war. Und da ist man ja schon so ein bisschen dabei, ein Setting auszuarbeiten. Die Nichtspielerfiguren, die werden ja auch geführt vom Spielleiter. Auch das impersoniert er und arbeitet er aus. Also das war im Grunde mein Start in das Geschichten erzählen. Ich bin dann recht früh auch eingetreten in einen Fantasy-Club, der ein Magazin rausgibt, viermal im Jahr. Die können sich dann nicht wehren. Wenn man da was einschickt, dann müssen sie es auch drucken. Und dementsprechend war das meine erste Veröffentlichungsmöglichkeit für Kurzgeschichten im Fantasy-Bereich und auch Ausarbeitungen zu der fiktiven Fantasy-Welt, die wir gemeinsam da beackert haben. Es war also so diese Hobbyzeit und so ging das dann weiter. Dann habe ich eben selbst einige Manuskripte verfasst und es gab dann hier, ich bin dann nach Köln gezogen 2000, hier gab es eine sehr lebendigen literarischen Untergrund, wo man dann in Cafés ein bisschen Mikrofonzeit bekommen hat, immer so 10-Minuten-Slots und da konnte man dann selbstgeschriebene Geschichten vortragen. Und so hat sich das entwickelt, bis ich dann bei Fantasy Productions den ersten Battletech-Roman veröffentlicht habe. Vorher noch einen Vampir-Roman, der gehörte aber eigentlich zu diesem literarischen Untergrund hier in Köln. Da hatte sich so ein Verlag entwickelt und da ist dann mein Roman Sanguis B erschienen. Und dann ging es eben los mit Battletech und diesen Sachen.
Also aus deiner Vita weiß ich, dass du ja ganz schön in der Welt auch rumgekommen bist. Da nimmt man ja auch Erlebnisse mit, die vielleicht dann ganz schön bereichernd sind und inspirierend sind. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich auch das, was den besonderen Wert des Reisens ausmacht, im Gegensatz dazu, dass man vielleicht Dokumentationen anschaut oder sich Sachbücher über verschiedene Regionen vornimmt und sich die Sachen anliest. Wenn man wirklich längere Zeit in anderen Ländern unterwegs ist, dann bekommt man ja doch ein recht gutes Gefühl dafür, dass es eben absolut nicht selbstverständlich ist, so zu leben, wie wir leben. Auch gar nicht gewünscht in vielen Welten, Regionen. Also die Leute wollen nicht alle so sein wie wir. Wir sind nicht die großen Vorbilder. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal schwer vorstellen können, so zu leben wie andere Leute. Und das ist sicherlich etwas, was ich sehr prägend fand. Ich habe also 2004 mir auch ein Jahr freigenommen und 10 Monate von diesem Jahr bin ich um die Welt gefahren mit dem Rucksack. Und gerade Indien, wo ich da sehr lange gewesen bin, das ist zumindest zu der Zeit, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber zu der Zeit fiel das noch so richtig in die Kategorie Kulturschock. Also da weiß ich noch, das hat sich inzwischen auch wieder ein bisschen relativiert, aber ich weiß noch, dass ich in Ostindien gelandet bin mit eigentlich der Einstellung, alle Menschen sind nette Leute und im Wesentlichen kommt man doch irgendwie mit allen aus. Und als ich dann 10 Wochen später aus Westindien abgeflogen bin, war ich der Meinung, Deutschland braucht eigene strategische Nuklearwaffen. Also das hat sich sehr gewandelt und das versteht man so von außen wahrscheinlich nicht, aber das ist es ist schon sehr, sehr, sehr anders. Das muss man schon sagen.
Glaube ich gerne. Das Problem ist auch, wir erleben das ja leider Gottes in der heutigen Welt, kommen wir vielleicht später auch noch in der Umsetzung zu Romanen dazu, dass die Welt als solches oder die Menschheit als solches eigentlich nicht auf dem Weg ist, den Perry Rhodan, weil da kommen wir noch dazu, du deinen Einstieg dort hattest und mittlerweile dort Stammautor bist, da war die Vision einfach die geeinte Menschheit. Am Anfang gab es die nukleare Bedrohung, heute ist es eigentlich leider wieder ein Rückschritt.
Ja, also die nukleare Bedrohung hat ja auch immer bestanden. Das war uns nur nicht immer so bewusst, aber es gibt ja keine Zeit seit dem Erscheinen von Band 1 von Perry Rhodan, in dem es keine Nuklearwaffen gegeben hätte. Also eher im Gegenteil. Es gibt ja immer mehr Nationen, die offen oder vielleicht auch im Geheimen über diese Waffen verfügen oder auch diese Technologie für sich erschließen. Das ist nach wie vor eine riesige Gefahr, die da über uns schwebt.
Ja, die Welt ist leider nicht so, wie sie bei Perry Rhodan oder anderen Serien wie jetzt Star Trek, die auch solche positive Zukunftsvisionen haben. Das ist leider Gottes unser Problem und wir kriegen es eigentlich nicht auf die Reihe, wenn man das so sieht. Wie verarbeitet man das? Macht man das auch in Romanen? Jetzt beispielsweise hab ich gelesen, dass du Horror und Science-Fiction, Fantasy, alles das schon veröffentlicht hast. Wird das auch dort von dir verarbeitet?
Ja, also ich interessiere mich schon sehr dafür, wie Menschen leben wollen und können und welche gesellschaftlichen Zusammenhänge es da so gibt. Und deswegen findet sich das auch immer wieder in meinen Romanen. Das ist auch eigentlich das große Thema der Science Fiction. Die Schwesterwissenschaft der Science Fiction ist die Soziologie. Ist nicht die Physik. Das wird oft missverstanden. Es ist die Soziologie, dass man hat Novitäten oder ein Novum, dass die Gesellschaft ändert. Das kann ein technisches sein. Es muss aber kein technisches sein. Und hat dadurch eine veränderte gesellschaftliche Situation, die dann beschrieben und untersucht wird in der Science Fiction. Und in der Fantasy kann man das auch machen, da ist es nicht ganz so üblich. Und das finde ich schon sehr spannend. Ich probiere dann aber auch zu vermeiden, den Eindruck zu erwecken, ich hätte da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüsste 3 Sachen, die man tun muss und schon ist unsere Perry-Rhodan-Utopie erreicht. Ich neige dazu, dass ich dann auch gerne aus unterschiedlichen Lagern und von unterschiedlichen Perspektiven Figuren anbiete. einfach um verschiedene Sichtweisen auch zu zeigen. Also das ist eben, es gibt nicht das eine Paradies, in dem jeder jubiliert, sondern wir sind eben Individuen. Und was für den einen das erstrebenswerte Land des großen Jubels ist, das ist für den anderen etwas, wo er noch nicht mal den kleinen Zeh reinstecken möchte.
Wir haben ja jetzt schon oft genug Peyronie erwähnt. Jetzt erzähl mal, wie kam es überhaupt zum ersten Kontakt, zum Einstieg zur Serie? Wann war das überhaupt?
Wenn man so will, habe ich zwei Periodenphasen, eine als Leser und eine als Autor. Und die als Leser war bei mir 1987. Da war mein Erstkontakt, Schwarmzyklus in der vierten Auflage. Da bin ich da reingekommen und hatte die ganz übliche Leserbiografie, dass ich also dann die Auflage, mit der ich begonnen habe, weitergelesen habe, dann irgendwann wissen wollte, wie hat es denn begonnen. Damals gab es ja noch keine E-Books, das heißt, man ist mit 5 Mark auf den Flohmarkt gefahren und kam in einer Tüte Heftromane zurück, alles kreuz und quer an Auflagen und Nummern und hat dann so sich den Beginn der Serie zusammengesammelt und dann wollte man natürlich auch wissen, wie ist denn die aktuelle Handlung, was passiert denn in der Erstauflage. Damals hatte der Name ja noch eine Berechtigung, weil es noch andere Auflagen gab. Und das war dann bei mir der Cantaro-Zyklus. Das war so meine Perioden-Lesezeit. Und dann war lange Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, mehr so eine Beobachtung von außen. Man hat da sich gern dran zurückerinnert, wie man das gelesen hat und da mitgefiebert hat. Aber ich habe das dann nicht so... Also ich habe es nicht aktiv gelesen, ich kannte aber zum Beispiel den Klaus Frick, weil wir also von Conventions kannten wir uns ja selbst welche veranstaltet. Ich war da zu Gast, ich war bei ihm zu Hause und so. Und er hat natürlich auch mitbekommen, dass ich als Autor mich etabliert hatte und ich hatte mitbekommen, dass er als Redakteur da seinen Weg gemacht hat bei VPM. Und ich bin 2013 hauptberuflicher Autor geworden und es war irgendwo, lag es in der Luft, dass ich dann auch für Perioden etwas mache, einfach über die Bekanntschaft mit dem Klaus und über meine Lesehistorie her. Und wir hatten den Zeitpunkt verpasst, wo man das fragen kann, ohne dass es peinlich ist. Also ähnlich wie auf so einer Party, wo man jemanden trifft, den man eigentlich kennt, aber den Namen hat man vergessen und man kann halt nicht fragen. So, und am Ende des Tages war es witzigerweise so, dass ich tatsächlich meinen Literaturagenten vorgeschickt habe, der dann bei Klaus gefragt hat. Und das war dann aber ein sehr kurzes Gespräch. Und damals gab es also Bedarf an Autoren für Perioden Neo. Das Erstauflagenteam war gut bestückt, aber Perioden Neo hat eben noch gesucht. Und da ich ja ohnehin jetzt nicht aus dem vollen Saft gekommen bin und hätte sagen können, ich kenne mich aber super aus jetzt hier mit der aktuellen Handlung, sondern mich ohnehin da einarbeiten musste, war das dann für mich auch kein Problem zu sagen, gut, dann lass uns doch Perioden Neo machen. Und so bin ich da reingekommen.
Das war so dann der erste Einstieg, aber mittlerweile ging es auch dann stark weiter mit dem Einstieg jetzt als Autor in der ersten Auflage. Wie kam es denn da zu diesem Sprung?
Es gab erst, wenn man so möchte, einen Zwischenschritt. Da gab es nämlich die erste Miniserie Perioden Stardust. Das ist deswegen bedeutsam, weil das ja das Universum ist, der Hauptserie auch. Perioden Neo ist ja ein eigenständiges Universum. Also das war dann die Möglichkeit, da mal einen Doppelband einzubringen und dann auch mal den Bayern-München-Tempel von Wuppertal zu besuchen, also das Heim von Uwe Anton.
Ja. Okay, ich verstehe.
Sehr, sehr sehenswert mit Flaggenmast und allem. Also das war schon, hat mich bis heute traumatisiert, würde ich fast sagen. Und da hatten wir also so eine Sitzung mit den Kolleginnen und Kollegen, die da mitgewirkt haben und haben uns da die Grundlagen dieser Serie überlegt, dieser Miniserie, und dann konnte ich da mitschreiben. Und dann gab es wenn man so aus der Perioden-Sicht schaut, eine Verzögerung, weil ich gemeinsam mit Bernhard Hennen die Filiasson-Saga geschrieben habe. Das war auch ein großes Projekt. Ein Fantasy-Projekt ist inzwischen abgeschlossen und das sind 12 sehr dicke Trade-Paperbacks geworden, Klappbroschüren. Und Da ist klar, weil der Bernhard halt der prominentere und größere Autor ist, dass er dann auch den Taktschlag vorgibt. Das heißt, mir war dann auch klar, ich muss mich dann nach ihm richten, wenn wir diese Serie gemeinsam schreiben. Und hatte dann Bedenken, wenn er einen Taktschlag vorgibt, und Perry Roden gibt auch einen Taktschlag vor, aufgrund der des Veröffentlichungsmodus, dass ich dann nicht beidem gerecht werden könnte. Deswegen habe ich mich weitgehend zurückgezogen aus Perry Roden, hatte dann nur noch so ein paar Gastromane geschrieben. Und als dann das Ende von der Phileas-Fogg-Saga in Sicht kam, da habe ich dann auch das Gespräch gesucht und mal gefragt, können wir dann das nicht intensivieren? Kann ich da denn nicht mehr machen? Und das war vorher tatsächlich auch schon ein paar Mal Thema. Also war ich mir auch recht sicher, dass das ja positiv aufgenommen würde. Und so war das dann auch. Und dann bin ich mit den Kartarchen-Zyklus, also den 3100er-Bänden, bin ich dann sehr regelmäßig eingeplant worden. Und ich meine, so um die 3150 rum ist dann das auch vollzogen worden, dass man gesagt hat, nee, das ist jetzt jemand, der schreibt jetzt hier regelmäßig mit als Stammautor auch.
Schöner Erfolg eigentlich. Was würdest du sagen, ich weiß, das ist immer schwer, aber was würde man dem Leser sagen, wie zeichnet sich deine Schreibweise aus oder was sind deine Schwerpunkte, was sind deine Dinge, die dir liegen oder was deine Romane dort ausmacht, egal ob jetzt in Fantasy oder auch bei Perry Roden?
Ja, das sind unterschiedliche Akzente, die da gesetzt werden. Bei Perry Roden ist es so, dass ich schon in gewisser Weise für die actionlastige Militärhandlung zuständig bin, was aber einfach daran liegt, dass es sonst keiner macht. Das ist aber auch dann so eine selbstverstärkende Sache. Also ich mache das auch gerne, es macht mir auch Freude. Also es kann gerne krachen, es kann irgendwas kaputt gehen und so. Das ist explodieren mag ich besonders. Thermostrahler, großer Freund von. Das sind alles so Sachen, die mir gut gefallen, die ich auch gerne beschreibe. Und das weiß man auch im Exposé-Team. Und dadurch verstärkt sich das. Also die wissen dann, wir schreiben jetzt ein Exposé, das wird der Robert umsetzen. Ja, und dann kommt das eben da zum Tragen. Das ist sicherlich auch eine Komponente, die in meinen anderen Romanen drin ist. Da ist aber noch deutlich stärker eine Welt und eine Gesellschaft zu bauen, die meine jeweilige Geschichte trägt. Ich komme immer von der Geschichte und bastel mir dann eine Fantasy- oder Science-Fiction-Welt, in der diese Stimmung, die ich da vermitteln würde, optimal getragen wird. Also ich glaube, ich bin einer von den Leuten, die, wenn man jetzt das vergleicht mit anderer Science-Fiction und Fantasy, wo man einen sehr ausgefeilten Weltenbau finden wird.
Jetzt noch eine andere Geschichte. Gibt es eigentlich einen Charakter, eine Person in einem Roman, wie jetzt die Perry Roden-Serie, wo du sagst, das ist jetzt, den habe ich am liebsten oder mit dem arbeite ich am liebsten? Gibt es so ein, zwei, drei?
Viele, aber die, also es kommt bei mir tatsächlich noch mehr auf die Geschichte an. Und da gibt es dann natürlich für jede Geschichte geeignetes und weniger geeignetes Personal, ne? Je nachdem, was denn da jetzt so gefordert ist. Aber ich kann mich noch erinnern, ich hatte keine Manschetten dabei, als ich das erste Exposé hatte, in dem Perry Roden aufgetaucht ist oder in dem Atlan aufgetaucht ist, aber dann doch als Alaska Sadelare aufgetaucht ist. Alaska Sadelare war so eine, ja, vielleicht die Heldenfigur für mich, als ich gelesen habe, als Teenager. Und für mich eigentlich selbst auch unerwartet hat sich das doch tief eingebrannt. Also das war dann schon für mich was sehr Besonderes, den zurückbringen zu dürfen in die Hauptserie. Ich habe ihn nicht direkt zurückgebracht, aber so die erste Offenbarung im Kartarchenzyklus, dass er da also agiert und dass man ihn wiederfinden könnte und sowas, das war ein Heftroman von mir. Und das war für mich ein sehr besonderes Gefühl, das zu machen. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, das ist natürlich interessant. Gut, für mich gefühlt gefällt mir immer noch Roy Danton aus früherer Zeit. Ich glaube, der wurde in den 300er-Bänden eingeführt. Es ist auch so eine seltsame Kultfigur gewesen, immer wieder.
Und bei Roy Danton ist, oder Roy Denton
Wie auch
oder
immer,
Roy Danton
Englisch oder
oder wie auch immer,
Französisch,
ja.
ja, genau.
Wie auch immer. Das ist tatsächlich so ein Faszinosum, weil der ja, ich weiß nicht, ob du Perry Roden Neo verfolgst, aber
Gelegentlich.
da haben die das ja, also insbesondere der Olaf Brill hat sich da ja der Figur angenommen und die haben das ja interessant interpretiert als den echten Roy Danton aus der französischen Revolution, der dann kurz bevor er enthauptet wird, halt praktisch gecasht wird, ja? Sodass man da so eine historische Figur hat, die da betont wird oder eingeführt wird und die auch in der Leserschaft sehr gut ankommt. Und in der Hauptserie ist es im Autorenteam tatsächlich so eine. Ja, also eine kontrovers diskutierte Figur, weil für einige von uns Roy Danton so das Beispiel ist für eine Figur, die sich überlebt hat, also die man eigentlich, der man den würdigen Abgang verwehrt hat. So, ne? Und das ist ein schwerer Vorwurf. Also es wird auch nicht von allen geteilt, aber es ist eine üble Sache, weil es eigentlich das Gemeinste ist, was man einer Figur antun kann. Ne? Also im Grunde sehnt sich jede Figur danach, einen guten Abgang zu bekommen. Und das ein wirklich schönes Finale zu erleben, das der Leserschaft dann auch im Gedächtnis bleibt. Und man tut diesen Figuren keinen Gefallen, wenn man die über ihre Gebrauchszeit sozusagen, über ihr Ablaufdatum mitschleppt. Was immer letztlich die Frage ist, ob es noch. Also so wie bei einem Boxer ist ja die Frage, hat er noch einen Kampf in sich? Und bei der Figur ist die Frage, hat sie noch eine Geschichte in sich? Also hat sie noch was, was man über sie erzählen kann? Und das kann man bei Roy Danton bezweifeln.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da gebe ich dir durchaus recht. Was aber nicht passieren darf, sind so Figuren wie jetzt selbst Perry Roden, Reginald Bull oder Cookie als Beispiel. Für die gibt es und darf es keinen Abgang geben, weil sonst ist die Serie kaputt, sage ich nur.
Ja, auch das ist etwas, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Also klar, Perry Roden steht auf dem Cover und ich glaube, da müsste man wirklich extreme Klimmzüge machen, um zu sagen, die Serie heißt Perry Roden, aber wir erzählen von Perry Rodens Erben oder irgendwie so ein Zeug. Ja, das wäre schon wirklich sehr konstruiert wahrscheinlich. Bei allen anderen, klar, es gibt diese Theorie der großen fünf, dass man sagt, Ichotollod, Reginald Bull, Atlan, Gookie und Perry Roden, diese fünf, die würden bestimmte Aspekte abdecken, die man in einer guten Geschichte benötigt. Und wenn man einen von denen rauszieht, dann fällt dieses Konstrukt zusammen. Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger glaube ich das, weil sie auch in dem Sinne, zumindest in den letzten Jahren, nicht zusammenwirken. Sie erzählen keine gemeinsame Geschichte. Sie erzählen unterschiedliche
Das
Geschichten. Also
stimmt.
man ist ja offenbar immer darauf bedacht, Atlan und Perry Roden zu trennen. Gookie ist irgendwo anders, Ichotollod ist irgendwo anders. Also die begegnen sich ja nur sehr sporadisch. Das ist ja keine Sinfonie, die die zusammen aufführen. Und von daher ist diese Beziehungsebene zwischen diesen Figuren eigentlich ein Nachhall aus alter Zeit. Das gründet sich kaum auf die aktuell erzählten Geschichten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn man dieser Theorie folgen möchte, dass die jeweils eine spezielle Funktion haben, die sie ausfüllen, dann wäre der eigentlich nicht abzuwehrende Konter, dass man sagt, ich kann ja eine andere Figur aufbauen, die dieselbe Funktion erfüllt. Ich kann ja einen anderen besten Freund für Perry Roden aufbauen. Ich kann ja einen anderen weisen Narren anstelle von Gookie aufbauen. Ich kann ja einen anderen schlagkräftigen Wissenschaftler aufbauen anstelle von Ichotollod. Das wäre alles möglich und das ist sogar, also wenn ich jetzt mal ins Reden kommen darf,
Leg los.
in dem Roman Die Jules Particuliere etwas, was mich nachdenklich gemacht hat. Da wollte ich eigentlich mit Gewalt schon Sichu Dorksteiger nach vorne schreiben. Und sie war unterwegs in dieser Geschichte gemeinsam mit Icho Tollot. Und sie entdecken so ein Raumschiff, das sie erforschen und geraten in Schwierigkeiten. Und es ist Sichu Dorksteiger, die Icho Tollot rettet. Aufgrund einer klugen wissenschaftlichen Ableitung kann sie da eingreifen und kann ihn aus der Bredouille befreien. Und die Rezeption, die ich wahrgenommen habe von dem Roman, war eigentlich durchgängig, ja, da hat ja Icho Tollot wieder den Laden gerockt.
Okay.
Und es war, oder es ist auch objektiv umgekehrt. Ja? Also Icho Tollot wäre aufgeschmissen gewesen ohne Sichu Dorksteiger. Und da merkt man, diese Reaktionen kamen im Wesentlichen von Leuten, die die Serie schon lange verfolgen. Da merkt man aber, was für eine Last diese Figuren auch sein können. Also man kann, das sind alles so Sachen, die könnte man jetzt lange diskutieren, aber man kann sicherlich in den Raum stellen, dass diese etablierten Figuren eigentlich weg müssen, damit man überhaupt Raum hat für neue Figuren.
Ja, die Idee ist zwar interessant, aber das Problem ist, wie ich so sehe, dass sie prägen ja eigentlich die Serie. Das ist wie wenn ich sage, ich nehme bei Winnetou Old Shatterhand raus und Winnetou selber und mache irgendwas anderes, wenn man sich so vorstellt. Das ist jetzt der andere Spin, den ich da sehe, oder?
Ich weiß nicht, also Old Shatterhand hat ja nachher Abenteuer erlebt ohne Winnetou. Winnetou ist ja erschossen worden. Ne? Ich hoffe, da wird jetzt keiner entsetzt, ob das Spoilers sein.
Also Winnetou nicht. Wurde,
ja, ne? Und also der wurde erschossen. Nchochi wurde ganz am Anfang schon wieder abgeräumt. Ne? Da hätte man ja auch sagen können, das ist eine archetypische Figur, nämlich der Love Interest des Helden. Aber die wurde halt abgeräumt. Dann hier der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Kliki Petra, glaube ich, also hier der Vater da, der musste auch weg. Der ist so wie Crest im Grunde bei Perry Roden. Die müssen, diese Mentorenfiguren müssen weg, damit die Helden eigenständig werden. Also da ist der Fall so ein bisschen anders gelagert. Aber ich glaube wirklich, dass deine Wahrnehmung, dass diese Figuren die Serie prägen, einfach daher kommt, dass du sehr lange liest, dass das so ein Nachhall ist. Also den billigen Sieg, den ich hier einfahren kann und werde, ist natürlich, Reginald Bull ist jetzt schon ein Jahr nicht mehr in der Handlung. Die Serie gibt's immer noch. Ne?
Stimmt.
Ja, das, und vorher war ganz lange Atlan mal weg. Ja, also lange, lange Jahre. Also Da kann man sich sicherlich sagen, die Serie im Ganzen, mein Verhältnis als Leser zur Serie, da gehört eben Atlan voll mit dazu. Aber wenn der jetzt nicht wiedergekommen wäre, oder sagen wir mal, Bull würde nicht wiederkommen, wobei ich hier von mir weise zu sagen, dass Bull nicht wiederkommt. Das ist jetzt also rein spekulativ. Ja? Also Bull würde nicht wiederkommen. Würde der Serie wirklich etwas fehlen? Und wenn ihr etwas fehlen würde, wäre es dann nicht genauso gut, eine andere Figur aufzubauen, die diese Leerstelle füllt?
Ja, dann darf ich aber mal fragen, dann könnte es ja eigentlich auch irgendwann eine ganz andere Serie sein. Weil wenn man die Hauptcharaktere, die diese Serie, sag ich mal, aus den 60er Jahren geprägt haben, wenn man die komplett irgendwann auslaufen lässt und andere Charaktere aufbaut, dann müsste man ja wirklich eine ganz neue Serie dann erfinden. Ist das nicht so?
Das kommt drauf an, was die Serie trägt. Und ich bezweifle ganz stark, dass die Figuren die Serie tragen bei Perry Roden. Ich glaube, es ist das, was du eingangs erwähnt hast, diese positive Zukunftsvision, die Menschheit wird geeint und steht zusammen und findet ihren Platz zwischen den Sternen. Das ist auch immer, wenn ich einen Vortrag über Perry Roden halte, ist das immer meine Einsatzzusammenfassung. Perry Roden ist die Geschichte der Menschheit, die zu den Sternen aufbricht und ihren Platz in einem Universum voller Leben findet. Das ist meine Summary. Da taucht kein Bull auf, da taucht kein Atlan auf, da taucht kein Cookie auf. Das ist, und ich glaube, dass man damit, ich glaube, dass viel mehr Kontinuität in der Serie zum Beispiel durch das Zwiebelschalenmodell kommt. Ob man es jetzt mag oder nicht mag, das ist etwas, was über Jahrzehnte immer weiter erforscht, ausgebaut und auf dem immer wieder aufgebaut wurde, was auch die Handlungen der Figuren motiviert, dass man halt sagt, es geht eine Gefahr aus von einem Kaoporter zum Beispiel, oder es ist ein erstrebenswertes Ziel, die Superintelligenz S wieder zusammenzusetzen. Das ist etwas, das beschäftigt die Figuren essentiell. Ohne dieses Element würde es diese Geschichten nicht geben. Aber zum Beispiel ohne Bull kann man offensichtlich Geschichten erzählen, ohne Atlan auch. Also in dem Sinne ganz ketzerisch sogar ohne Perry Rhodan. Wenn man mal schaut, es gibt ja diverse Perry Rhodan-Heftromane, viele. Ich versteige mich jetzt fast dazu zu sagen, die meisten, in denen Perry Rhodan nicht mitspielt. Also das könnte eine knappe Mehrheit sein. Vielleicht liege ich auch falsch, aber einfach durch diese Aufteilung in Handlungsebenen. Und da wir ja nicht, zumindest momentan nicht, aus dem Beziehungsgeflecht der Figuren heraus erzählen und sagen, wie hat sich denn jetzt die Freundschaft entwickelt zwischen Bull und Rhodan oder zwischen Bull und Atlan und wie auch immer. Das tun wir ja nicht. Und von daher sind diese Figuren, genauso wie viele andere Figuren auch, die jetzt nicht zu diesen fünf gehören, so Sonden, wenn man so möchte, die man eben ausschickt in das riesige Perry Rhodan-Universum, um eben die verschiedenen interessanten Winkel für den jeweiligen Zyklus zu bereisen, auszuleuchten und dort Geschichten erzählen zu können. Von daher, vielleicht sollte man aber noch unterscheiden zwischen, geht das und ist das wünschenswert? Das sind ja auch noch zwei verschiedene Sachen. Ne? Also ich glaube, man merkt mir schon an, ich glaube, gehen tut vieles. Und ich glaube, es wäre auch immer noch Perry Rhodan, wenn von den genannten fünf nur er überleben würde und alle anderen vier weg wären. Wäre es trotzdem noch Perry Rhodan, es hätte trotzdem noch das Perry Rhodan-Feeling, die großen Perry Rhodan-Themen. Das wäre alles nach wie vor da, da wäre diese Kontinuität da, es wäre also keine neue Serie. Und die Historie nehmen die ja sowieso alle immer mit. Ne? Das schon. Nur warum sollte man das tun?
Ja, genau.
Ja, das ist, und das ist, solange man da, also ich, für mich sind die nicht unantastbar. Der Wim Wandemann hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, das fand ich auch, so, sorgte für Empörung und Entsetzen und Schockzustände im Publikum, aber er hat gesagt, die Serie heißt Perry Rhodan und sie heißt nicht Perry Rhodan und seine Freunde.
Okay.
Ja, und da ist schon was dran. Nur ich glaube, man schneidet da schon wirklich emotional bei der Leserschaft viel ab. Hat man ja auch bei der Tekkenau-Geschichte gesehen. Ne? Und wieso sollte man das tun? Also was legt man auf die andere Waagschale, um das zu machen? Und ich glaube, dass man da durchaus Dinge finden kann. Also zum Beispiel kann man finden, man möchte Sichu Dorksteiger aufbauen als eine Figur, mit der man andere Dinge tun kann, als mit Ichotolot zum Beispiel. Aber um sie so richtig zu positionieren als die geniale Wissenschaftlerin, auf die alle gucken, muss Ichotolot weg. Das wäre eine Argumentation, die man fahren könnte. Ich sage nicht, dass es eine gute Argumentation ist, aber man könnte die fahren. Ne? Und man könnte sagen, Sichu Dorksteiger wollen wir einfach ganz nach vorne spielen. Die soll als Wissenschaftlerin soll die auch richtig glänzen. Und weil wir die auch toll auf die Titelbilder bringen können und sowas, ja, vierarmige Haluta sind out, aber grünhäutige Damen sind in und das wollen wir jetzt mal so richtig machen. Und wir können noch ein paar andere Sachen mit ihr machen. Wir können eine ganz andere Beziehungsebene spielen mit Perry Rhodan zum Beispiel, die ein Ichotolot nie erreichen wird. Und deswegen stört er und muss weg. So, das könnte man machen, aber man muss es sich sehr, sehr gut überlegen, ob das, was man dann wirklich dadurch erreicht, den Preis rechtfertigt, den man dafür zahlt.
Ich dachte oder ich denke nicht nur, sondern ich sehe, dass man an den Anfangsjahren fast schon mutiger war in der Richtung, wenn ich da denke, das Mutantenkorb, das wurde ja irgendwann komplett, fast komplett genommen aus dem ganzen Thema. Aber bei der ganzen Erzählung fiel mir auf, da habe ich nur dran gedacht, Star Trek war ja eigentlich ohne Captain Kirk und Spock irgendwie nicht denkbar. Und plötzlich gab es Star Trek Deep Space Nine und es gab The Next Generation mit einem Picard als Captain. Ja. Also man hat dieses diese positive Zukunftsvision mit dem Label Star Trek mit völlig anderen Charakteren wieder neu aufgebaut. Aber da gab es natürlich Pausen dazwischen. Da musste das war nicht die ersten Zuschauer der alten Serie hat man vielleicht nicht wieder erreicht, weil eine nächste Generation herangewachsen war, die vielleicht anderes wollte. Bei Perron sehe ich die Kontinuität da drin, dass man da Schwierigkeiten hat, dann sozusagen, es gibt ja keine Pausen in dem Sinn, sondern seit den ersten Tagen jede Woche einen neuen Roman, sehr erfolgreich, einzigartig in der Welt. Und das dann sozusagen mit so einem schweren Bruch zu bringen, stelle ich mir schwierig vor. Ja.
Also, fühle mich nicht in Versuchung. Nee, also, das ist schwierig, ist glaube ich, wirklich das falsche Wort, weil du kannst ja auch deinem Zykluswechsel häufig einen größeren Zeitsprung. Das sind ja echte knallharte Brüche. Ja, wenn man dann, oder auch wenn du den Beginn vom, ich glaube, der Beginn vom Cantarot-Zyklus war das, wo dann die Milchstraße auf einmal dicht ist. Ja, das ist ja ein Rieseneinschnitt. Oder Aphilie, ja, da ist dann auf der Erde ist nichts mehr so, wie man es kennt. Ja, das sind ja ohnehin in der Serie ist das ja eingeübt, dass man sagt, die Kontinuität gilt in Grenzen. Also man hat schon Umbrüche, Sprünge darin und auch, glaube ich, braucht man auch diesen Mut, dann mal eine neue Geschichte zu erzählen. Und es ist nur wirklich fraglich, ob, also auch dieses neue Geschichte erzählen kann man ja auch erreichen, ohne jetzt diese als unantastbar geltenden Hauptfiguren wegzuknallen. Ja?
Genau.
Also dafür braucht man es nicht. Die Frage ist, wofür braucht man es? Also zum Beispiel, ich bin durchaus auch ein Verfechter. Also wir haben eben eine sehr, sehr vielfältige Leserschaft. Ja? Und du hast eben durchaus, und das meine ich gar nicht negativ, du hast eben Leute, die sagen, ich möchte mich mit meinem Periroden-Heftroman ins Sofa kuscheln, 3 Stunden am Sonntag und mich wohlfühlen. Und deswegen soll auch den Figuren, die ich lieb gewonnen habe und übrigens auch den Raumschiffen, die ich lieb gewonnen habe und den Planeten, die ich lieb gewonnen habe, denen soll nicht so richtig was passieren. Und ich glaube, dass einige Leute auch der Meinung sind, das hätte ihnen irgendwer versprochen und zugesagt, dass das so sei. Und du hast eben davon getrennt eine andere Leseerwartung bei manchen Leuten, die genauso ihre Berechtigung hat, nicht mehr und nicht weniger, die halt sagen, Science Fiction muss krachen und ich will, dass es spannend ist. Ja? Und Spannung beinhaltet immer Ungewissheit, dass ich nicht weiß, was da passiert. Ja? Und deswegen bin ich durchaus auch ein Verfechter davon, zu sagen, so eine Geschichte wie Tekena abzuservieren, ist eine gute Idee von Zeit zu Zeit, um eben allen Leuten auch zu zeigen, was unsere Leute da tun, ist gefährlich. Ja, das sind Abenteuer, da kann man im Zweifel auch mit dem Leben dafür bezahlen, was dort passiert. Und das ist ganz wichtig, um diese Spannung hochzuhalten. Und natürlich könnte man sagen, der Knaller wäre, einen Gucki umzubringen. Soll ja schon mal angedeutet worden sein.
Ja, das hat ja und Aufschreie gegeben, glaube ich.
Jetzt. Also ich sag mal so, das Heft hat sich sehr gut verkauft. Ne?
Glaube ich gerne. Aber naja.
Ja, und das ist halt Also man muss sich, glaube ich, auch trennen von dem Gedanken, dass das so in Richtung Königsmord geht. Ja, wir reden hier von fiktiven Figuren. Ja, es wurden keine Mausbiber gequält beim Schreiben dieses Heftromans. Das ist alles sind Gedankenkonstrukte und die haben einen Zweck. Und der Zweck ist, gute Geschichten damit zu erzählen. Und wenn die gute Geschichte eben wäre, dass einer von denen abtritt, dann ist das so. Und aber trotzdem ist eben die Frage, ob es das Lesevergnügen steigert, weil wir sagen, wir sind jetzt alle viel gespannter, was denn mit den anderen jetzt noch passieren könnte, oder ob es das Lesevergnügen senkt, weil wir sagen, ach, ein Universum ohne Atlan von mir aus, ja, das ist für mich nicht das Universum, das ich jede Woche besuchen möchte, wenn ich einen Heftroman aufschlage. Und das ist auf der einen Seite sicherlich eine Frage der Leseerwartung. Da wird unser Chefredakteur der Herzen ganz besonders im Blick halten. Es ist natürlich auch eine Frage, was für Geschichten wollen wir als Macher der Serie denn so erzählen? Ne? Sind wir denn glücklich damit, wenn es Atlan nicht mehr gibt und stattdessen andere Figuren, die seine Funktionen ausfüllen? Oder erzählen wir dermaßen gerne Atlan-Geschichten, dass wir alle beleidigt sind, wenn das mal in einem Exposé drinsteht?
Ich sage jetzt mal so, wie jetzt die letzten Jahre immer wieder passiert, Atlan ist mal eine Weile weg, Ronald Bull ist jetzt eine Weile weg. Irgendwann kann es vielleicht wieder einen Zyklus geben, wo er gerade wieder wichtig oder passend ist. Also man muss ihn nicht quasi sozusagen ins Jenseits befördern, man kann ihn pausieren. Wir haben ja schon so viele Jahrzehnte eine Serie. Es muss nicht jede Figur immer wieder auftauchen und man kann neue kreieren, die vielleicht wichtiger werden.
Aber jetzt redest du genau dieser These das Wort, dass es eben nicht diese fünf sind, die die Serie tragen. Also das haben wir aber ja auch schon diskutiert. Ne? Ja, also das ist, sie prägen sicherlich unser Verhältnis zur Serie, weil sie so lange dabei sind. Aber sie prägen nicht notwendig, also auf gar keinen Fall jeden Heftroman, das ist ja offensichtlich, noch nicht mal jeden Zyklus. Also es ist eben nicht so, dass Atlan jetzt in jedem Zyklus etwas Entscheidendes beitragen muss zur Lösung der Problematik. Aber das fände ich auch mal interessant, wenn du jetzt mal überlegst. Wir wissen, Reginald Bull ist auf dem Cao Porter und ist da in die Ferne geflogen. Was hältst du denn als Leser, also nicht jemand, der jetzt sich in diese Welt reindenkt, sondern als Leser, der von außen guckt, was ist meine Leseerwartung, was hältst du denn überhaupt für denkbar? Hältst du für denkbar, dass wir lesen, der Cao Porter wurde zerstört und Reginald Bull war an Bord und jetzt ist er weg? Ist das überhaupt vorstellbar?
Ja, simpel gesagt ja. Also zunächst mal, die Serie, wie du sagst, heißt Periroden. Also die Figur muss eigentlich immer im Hintergrund, egal wann mal wieder agieren oder sozusagen, die trägt den Namen der Serie. Das ist bei anderen Serien nicht so. Somit hat man eine Figur, die man eigentlich immer braucht. Ob sie jeden Roman trägt, muss er nicht. Es ist aber denkbar, dass gewisse Figuren sozusagen in den Hintergrund treten oder irgendwie später wieder auftauchen, wenn sie wieder gebraucht sind oder wenn sie passen zum Thema, was auch immer. Jetzt nenne ich jetzt mal Atlan. Atlan ist Kult. Das ist so ein Kult, wie Gookie-Kult ist. Das Problem ist, wenn man solche Figuren dann sterben lässt, dann ist es irgendwie nicht mehr das Ganze, was man so in den letzten Jahrzehnten gekannt hat. Das ist schon klar. Aber es gibt neue Figuren, die dann wieder besser sind für einen Romanzyklus als andere. Das sehe ich schon. Es heißt ja nicht, dass man das, wie man früher das Mutantenkorps sterben ließ, dass man alle sozusagen in den Jordan schickt, sondern sagt, okay, wir sind in einem Zyklus, da brauche ich nur die und die Handlungsträger, die sind mir wichtig, die anderen sind in einer anderen Galaxie unterwegs, was auch immer das ist. Wenn die irgendwann wieder auftauchen, sei es in 10 Jahren, übertrieben gesagt, dann ist es auch gut. Nur er muss nicht deswegen gleich komplett sterben, sage ich mal. Das ist so die Erwartung.
Du hieltest das für möglich, dass in einem Roman mal steht, wir haben jetzt geortet, es gab eine große Explosion, ja, und wir haben rausgefunden, hältst du für möglich?
Ja.
Weißt du, und das ist nämlich die große Fehlkalkulation gewesen bei diesem Scheintod von Guki.
Mhm.
Weil wir als, oder da war ich ja noch nicht so fest dabei, aber das Autorenteam an sich, habe ich mir auch sagen lassen, waren der Meinung, dass der erfahrene Leser, der seit Jahrzehnten die Serie verfolgt oder vielleicht seit Jahren die Serie verfolgt, aufgrund der Struktur der Erzählung vielleicht es noch für möglich hält, dass man wirklich Guki umbringt, aber nicht so.
Hm.
Also das ist für einen erfahrenen, das war eine Fehlannahme, aber es war die Fehlannahme war, dass der erfahrene Leser erwartet und als selbstverständlich voraussetzt, wenn schon Guki stirbt, dann zieht sich das über 4 Hefte, er wird nochmal richtig in Szene gesetzt, bekommt einen grandiosen Abgang und dann ist gut. Aber nicht, er kommt irgendwie aus so einer Zelle raus und wird totgepeitscht und dann steht da drin, schade, das war's. Also deswegen war die Idee, und das war eben falsch, die Annahme, aber die Idee war, dass kein Leser da draußen glaubt, dass Guki tot ist. Sondern dass alle glauben, der muss ja überlebt haben und die spannende Frage ist, wie. Aber dass das gesetzt ist, dass er auf jeden Fall überlebt haben muss aufgrund der Art, wie es erzählt ist. Nicht aufgrund der internen Logik des Universums, sondern aufgrund der Art, wie es präsentiert wurde. Und das wäre jetzt auch die Annahme, dass man eigentlich ausschließen kann, nicht dass Reginald Bull stirbt, das mag passieren, aber dass es in so einem Absatz passiert. Ja, dass man sagt, wir haben es nie mitbekommen, es war keine Kamera drauf, wir wissen nicht genau, was es ausgemacht hat. Einfach der Cal Porter ist in die Luft geflogen und Schluss. Wäre für mich einfach als jemand, der professionell schreibt, wäre eine dermaßen verschenkte Dramatik, es nicht zu erzählen, ne? Es nicht auszuerzählen, dass ich es mir überhaupt nicht vorstellen könnte, dass es so gemacht würde. Aber in der Leserschaft ist es vorstellbar. Das haben wir ja bei dieser Guki-Thematik da gesehen. Und das sind so, gehört so zu diesen seltenen Fällen, wo man, glaube ich, als schreibender Mensch betriebsblind dann irgendwo ist.
Ja, das, glaube ich, geht aber auf der Leserschaft dann auch so, wo man sagt, nee, das kann nicht so sein. Das darf doch gar nicht so sein. Das können die nicht ernst meinen, so ungefähr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann einer wie Reginald Bull irgendwann dann seinen Abgang haben könnte, das ist denkbar. Aber dann muss es dann wieder, wie du selbst schon sagst, so würdig und so effektiv erzählt sein, dass es richtig reinhaut. Weil eine Figur, die jahrzehntelang existiert, kann man nicht einfach so nach dem Motto in einen Nebensatz dann wegschicken und sagen, doch, es war mal da, ist gerade mal was in die Luft geflogen, tschüss.
Das passt. Nee, das ist genauso dieser Punkt. Aber ich glaube eben, dass es bei der Leserschaft nicht immer so ist. Aber die Besonderheit bei diesen 5 großen Figuren und auch bei einigen Raumschiffen übrigens, also insbesondere bei der Sol, ist, dass diese Handlungselemente eigene Fans haben. Also eine Aurelia Biener hat keine eigenen Fans. Aurelia Biener ist eine interessante Figur, über die man gerne mal liest, aber die hat eben ihre Funktion in dem jeweiligen Heftroman oder in der jeweiligen Trilogie oder irgendwie was. Ne? Aber Icho Tollot ist jemand, der hat seine eigenen Fans. Es gibt Leute, die fiebern speziell auf den nächsten Icho Tollot-Roman hin. Oder aus der Soul kannst du 2 Miniserien rauskitzeln, zum Beispiel, haben wir ja gesehen. Ne? Also das ist einfach, das trägt, die tragen für sich diese Elemente. Und das ist natürlich also sowohl für jemanden, der die Geschichten erzählt, aber noch viel mehr für jemanden, der sie verkaufen will, also wir gucken wieder Richtung Chefredakteur, ist das natürlich eine ganz, das ist ein Schatz, den man so hat und den man nicht einfach so wegschmeißen will.
Genau, das sehe ich genauso. Deswegen sage ich dir, hatte ich schon vorher gesagt, man kann Figuren pausieren lassen, Raumschiffe auch, die jetzt Kult sind, wie die Sol, pausieren lassen. Die müssen ja nicht im nächsten Zyklus auftauchen, aber irgendwann, von mir aus in einer Miniserie oder irgendwas, sind sie eine Erfindung, eine Idee, die für sich steht und aus der man was machen kann. Die müssen nicht in der fortlaufenden Romanserie müssen die gar nicht so oft auftauchen mehr. Aber sie sind für sich eine Sache, die eine Erfindung ist, die besonders ist. Das, Nehmen wir mal ein Beispiel, was ein Kult ist in der Filmwelt bei Star Wars, der Millennium Falke, der rasende Falke, oder ein Raumschiff wie die Sternenzerstörer oder solche Dinge. Das ist eine Erfindung von einem George Lucas. Wenn man die Dinger aus Star Wars rausnimmt, egal ob jetzt Luke Skywalker noch existiert oder nicht, oder ein Chewbacca existiert in einer Folgeserie oder nicht, die sind, sag ich mal, so ein Erkennungszeichen für dieses Fandom Star Wars. So trägt eine Soul, eine, ja, Basis ist es nicht mehr, aber ein Perry Roden, ein Reginald Bull oder ein Gookie sind Charakter, die einzigartig sind für eine Serie, und die einfach sozusagen ganz aufzugeben wäre schade, weil sie sind ein Marketingprodukt, eine Idee, die einzigartig ist, die man immer mal wieder aus dem Karton holen kann und sagen, da machen wir eine Miniserie draus, da machen wir wieder einen neuen Zyklus draus, sowas in der Art, denke ich mir. Wäre schade, wenn man die wegschmeißt.
Ja, ja und nein. Also Wim Wandemann hat da immer viel zu erzählt, auch so auf so Panel-Diskussionen und sowas. Ne? Und es gibt ja eben auch Leute, die zum Beispiel sagen, Daolin Hai, hochinteressante Figur, Zellaktivatorträgerin. Was ist denn mit der alten Katze jetzt? Ja, also wir haben lange nichts mehr von ihr gehört. Und da war die, oder ganz ähnliche Argumentation, die Sol. Ne? Ist zwar eine Miniserie gewesen, aber komm, das ist doch das super Schiff, gib uns die Sol wieder. Ja, du bist doch Exposé-Autor. Komm her damit. Ne? Und er ist sehr vorsichtig damit gewesen, weil er gesagt hat, wir brauchen immer eine gute Geschichte. Wir brauchen eine gute Geschichte, um zu sagen, Daolin Hai ist wieder da. Wenn die einfach nur vorbeikommt und sagt, schön ist es hier, ja, mal wieder auf Terra spazieren zu gehen, dann sind die Leute eher enttäuscht, ja, weil ja auch die Erwartungshaltung aufgebaut ist. Genauso, wenn die Sol da kommt und man dann sagt, ja, kann man eben ein bisschen mit rumfliegen, aber so eine richtige Aufgabe hat sie eigentlich nicht. Auch schlecht. Und da hat er dann immer gesagt, wir haben überhaupt nichts dagegen, die zurückzuholen in die Hauptserie, sobald einer von uns eine richtig packende Idee hat, wo man sagt, das ist auch ein Re-Entry sozusagen, der sich gewaschen hat. Und da ist tatsächlich auch so eine gewisse Gefahr drin, oder mehrere. Das eine ist, das hatten wir anfangs mal diskutiert, wenn diese Figuren so altersschwach werden. Also wenn eigentlich eben keine Geschichte mit ihnen mehr zu erzählen ist und sie nur noch so mitlaufen, das ist ein sehr unwürdiges Leben dann für so eine Heldenfigur. Und dann ist es wirklich besser, ihnen denn dann auch den Heldentod zu geben. Die andere Gefahr, die muss man auch im Blick halten. Wir gewinnen ja glücklicherweise immer mal wieder Leser dazu, die so dazukommen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das darf ich sagen, das ist ja nicht ehrenrührig, also die Marie Eriksson, die sorgt ja für einiges Aufsehen, so, ne? Also die ist ja sehr beliebt als Perry Roden Neo-Autorin und hat auch Stellaris-Geschichten geschrieben, und sie liest intensiv die Hauptserie seit 3190ern irgendwann, ne? Und also so richtig seit 3200. Da ist sie jetzt voll eingestiegen und voll dabei. Die sagt, ich verstehe diese Diskussion um Reginald Bull nicht.
Okay.
Die hat den nie kennengelernt. Ja? Also die weiß so abstrakt, sie kennt ihn jetzt aus Perry Roden Neo, aber in der Hauptserie weiß sie halt abstrakt, er ist eben ein sehr guter Freund von Perry Roden und hat viel Verantwortung getragen, aber sie hat eben keinen Connect dazu. Wenn wir jetzt die Sol zurückholen, die liegt noch weiter zurück. Also wie viel Prozent unserer Leserschaft haben überhaupt keine Beziehung zur Sol? Und das ist auch ein oder Daolin Hai oder sowas, ne? Und das ist irgendwo eine Gefahr, wenn du da hinschreibst auf den Effekt, dass der Leser den Heftroman aufschlägt und dann auf Seite 2 steht Sol materialisiert im Orbit von Terra. Und du baust darauf, dass der Leser sagt, boah, wow, was eine Geschichte, Bombenteil. Ne? Und du erreichst aber vielleicht nur noch ein Drittel der Leute, weil die anderen zwei Drittel sich fragen, was ist denn die Soul? Ne? dann ist es schwierig. Und da sind wir wieder bei der heterogenen Leserschaft. Und deswegen darf man oder muss man sich wirklich überlegen, man hat eben unterschiedliche Chancen. Wir konnten jetzt zum Beispiel Gucki unproblematisch wieder in die Handlung bringen, weil der ein halbes Jahr weg war oder so und dann wieder reingegangen ist. Und da kann man sagen, eigentlich alle werden den irgendwie kennen. Das ist schon in Ordnung. Gucki und Icho Tollard waren, glaube ich, zusammen in ihrem ersten Abenteuer jetzt im Fragmentezyklus. Und das kannst du locker machen. Aber diese Uralt-Sachen, also so ein Felmer Lloyd zum Beispiel, der wurde jetzt ja auch öfter mal wieder genommen. Da muss einem klar sein, wenn man das schreibt, das ist ein Geschenk an die Altleser im Grunde. Und Altleser sage ich immer mit großer Wertschätzung, weil das die Leute sind, die unsere Serie halt stützen, seit Jahrzehnten schon. Das ist eine tolle Sache. Aber alleine der Name Felmer Lloyd sagt eben einem Großteil der Leserschaft schlicht und ergreifend gar nichts.
Aber ja, das wäre der Einstieg zu sagen, okay, den Namen oder diesen Charakter haben wir sozusagen im Karton von früher. Wenn er passt, stellen wir doch den neuen Lesern ihn wieder neu vor.
Ja.
Das wäre die Idee.
Ja.
Ich muss nicht eine neue Figur erfinden, ob die jetzt eine grüne Haut hat, eine blaue Haut oder was auch immer. Irgendein Charakter mit einer Charaktereigenschaft. Und dann, wenn ich den schon im Karton habe von früher und er passt wieder rein, warum nicht den nehmen? Dann habe ich die Altleser dabei und sage, wow, da ist jetzt eine Figur, die kenne ich doch noch. Und die Neuleser, den muss man den halt neu vorstellen. Das ist so.
Ja, bin ich ein großer Freund von. Also hat in diesem Zyklus ja auch der Marc A. Herren gemacht mit Trimmerat. Und hat da sich entschieden, dass er diese Figur, weil sie genau aus diesem Grund, weil sie halt gut gepasst hat in dieses Setting auf dieser von S geschaffenen Enklave da, die da als Bedrohung einzubringen, da hat, also diese Rolle konnte Trimmerat super erfüllen und man musste ihn aber auch nicht kennen aus den Romanen vorher, ne? Und das ist, der war ja auch lange, lange, lange weg und alles, was man wissen musste über diese Figur in ihrer Rolle, die sie da jetzt erfüllt hat in diesem Doppelband, hat man in dem Doppelband auch erfahren.
Perfekt.
Das ist perfekt, finde ich auch. Das ist dann schwierig, wenn diese Historie irgendwie wichtig ist. Also wenn du voraussetzen musst, dass man die Historie kennt. Also dafür, das ist zum Beispiel tatsächlich für mich ein Beispiel, Alaska Sadelare. Ja. Du musst irgendwie begreifen, dass das so ein Einzelgänger ist, der nie groß sozial Anschluss finden kann, dass er so ein logikgetriebener Mensch ist, dass er immer diese Berührung hatte mit großen kosmischen Mächten und so etwas. Ja, das musst du alles irgendwie drauf haben, um den irgendwie einordnen zu können. Und das war nicht so leicht, also den wiederzuholen und diese ganzen Eigenschaften so zu vermitteln, dass der Altleser nicht sagt, ja, die letzten 20 Seiten hätte ich auch raustrennen und wegschmeißen können, wusste ich gerade schon. Ne? Also ne, du musst relativ viel zu dieser speziellen Figur erklären, damit sie überhaupt funktioniert, weil die Historie so wichtig ist für diese Figur unter die charakteristischen Eigenschaften. Und darfst es aber eben nicht so machen, dass die Leute sagen, ich habe eigentlich in dem Roman gar nichts Neues gefunden. Und das haben wir ja dadurch gelöst, dass der so sanft wiedergeholt wurde. Also erst wurde nur der Name mal erwähnt, dann wurde erwähnt, er ist auf der Leuchtkraft. Ja, und dann konnte man dabei natürlich so ein bisschen mal erzählen, was ist denn die Leuchtkraft? Dann haben wir ein Beiboot gezeigt von der Leuchtkraft, um dann auch noch diese blauen Walzen wieder so zu positionieren. Das ging ja ganz, ganz allmählich, bis er dann irgendwann tatsächlich als Person dann auch wieder aufgetaucht ist in diesen Heftroman. Aber das ist eine diffizile Geschichte.
Glaube ich gern. Also ich sehe, es gelingt euch aber trotzdem sehr gut, die Altleser bei der Stange zu halten, indem Charaktere dann immer wieder mal auftauchen und mit neuen Lesern wieder neu einzusteigen und neue Charakter in den Vordergrund zu bringen.
Übrigens ein Glaubenssatz von Klaus Frick, und das ist wirklich so ein Glaubenssatz, ist, dass er halt sagt, dass die Leserschaft unheimlich verbunden sei mit dem Planeten Terra. Da legt er immer sehr viel Wert drauf. Wenn es irgendwie eine Gefahr gibt, muss natürlich auch immer Terra bedroht sein. Ja? Und wenn irgendwie sich die Chefmannschaft da bespricht, dann gerne auch auf Terra. Ja? Also dass das immer mal wieder auftaucht und man da so diese Verbindung hat. Und ich glaube inzwischen, vielleicht bin ich da auch über die Jahre jetzt indoktriniert worden, aber ich glaube inzwischen, dass das durchaus stimmt. Also dass nicht nur die Figuren diese Kontinuität herstellen, sondern auch bestimmte Schauplätze. Und da besonders erstens Terra und zweitens das jeweilige Flaggschiff. Also in unserem Fall die Ras Chubai. Was war das für eine Freude in der Leserschaft, als mitgeteilt wurde, ab 3250 fliegt sie wieder, ne? Und wir sind wieder an Bord und sowas. Und das sind so Identifikationspunkte, die man da hat, wo man als Leser eben auch das Gefühl hat, ich kenne mich hier aus in dieser Welt. Weil das ist ein Ort oder von mir aus auch eine Figur, die man wieder trifft, die man halt kennt und wo man halt sagt, das ist mein Periversum.
Und so soll es eigentlich sein und so hat sich die Serie über Jahrzehnte entwickelt und ist bis heute erfolgreich. Die Altleser sind mit solchen Figuren dabei und mit solchen Geschichten und die neuen erreicht man genauso. Also das hört sich für mich an, als ob die Serie noch viele Jahre weitergehen kann.
Ja, für mich auch. Es ist halt immer diese Balance zwischen, wir haben ein tolles, herausragendes, kann man ja wirklich mal sagen, Erbe, was wir da mit uns tragen. Also vielleicht können wir auch nochmal den Begriff eines Schatzes ins Spiel bringen, der uns da anvertraut wurde. Das ist sicherlich so. Und wir müssen eben sehen, dass wir nicht erstarren. Ne? Also dass wir wirklich immer wieder den Mut haben zu sagen, es gibt noch eine neue Geschichte, das Periversum ist unglaublich groß mit all seinen Facetten und wir können immer noch eine neue Geschichte und neue Möglichkeiten finden, letztlich dieses Grundthema zu erzählen, dass die Menschheit ihren Platz zwischen den Sternen findet.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Herzlichen Dank, Robert Corbus, für diese ausführlichen Informationen heute. Es war mir echt eine Freude.
Ja, danke noch, für die Einladung.
Gerne, gerne. Erzähl noch kurz, wo kann man denn deine Bücher dann bestellen? Die eigenen, aber natürlich auch Periron.
Also im Grunde im Buchhandel. Periroden ist natürlich so, dass es über den Zeitschriftenhandel primär läuft, aber jemand, der jetzt sagt, ich möchte die Sachen haben, die schon vor einiger Zeit erschienen sind, der wird wahrscheinlich nur glücklich mit einem E-Book-Reader und dann bist du wieder dabei, überall wo es E-Books gibt, gibt es auch Periroden. Und meine eigenen Sachen in der Regel eben auch ganz normal im Buchhandel. Es gibt aber auf meiner Webseite robertcorvus.net gibt es auch einen Shop. Auf diesem Shop kann man die Bücher signiert bekommen, die ich noch habe. Also da sind zum Teil eben auch recht alte dabei, wie der eingangs erwähnte Vampirroman zum Beispiel. Also auch den kann man dort noch erhalten.
In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin und auf weitere schöne Geschichten von dir im Universum mit Periroden. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Herzlichen Dank der Periroden-Fanzentrale für ihre Unterstützung. Ein weiterer Dank an Chris Knerr, www.syndaction.net für den Soundtrack. Auf zu den Sternen, Ad Astra.